Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast mit einem hochspannenden Thema heute. So viel kann ich schon mal sagen. Wir sind sehr, sehr gespannt, wo es uns hintreibt und was Sie da draußen darüber denken. Es geht um die Frage, Deutschland bis 2045 CO2-klimaneutral. Darüber wollen wir sprechen, natürlich mit Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Hallo und viele Grüße aus Freiberg.
Herr Professor Leukefeld, vielleicht ganz zu Beginn erstmal. 2045 CO2-klimaneutral. Für die, die gar keinen Plan haben, um was es geht, können Sie uns da mal kurz aufklären, was ist denn damit überhaupt gemeint?
Deutschland hat ja in verschiedenen Sektoren, Landwirtschaft, Energie, Wohnungsbau, überall Emissionen an CO2. CO2 ist ein Klimagas, was zur Erderwärmung beiträgt. Und Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das heißt, seine Emissionen in all diesen verschiedenen Bereichen und Sparten auf null abzusenken. Das ist eigentlich so im Moment das heiß diskutierte Ziel, auch von der EU gedeckt mit dem Green New Deal. Das läuft alles also auf dieses Ziel hin, 2045 keine schädlichen Treibhausgase wie eben CO2 mehr auszustoßen.
Ist das jetzt etwas, was Deutschland exklusiv ist, oder ist das etwas, was jetzt die ganze EU, die ganze Welt sich darauf verständigt hat?
Also das läuft schon auch mit Zielen der EU konform, nicht jetzt ja genau gleich, aber Deutschland, Europa ist da eigentlich das einzige Land, was sich solche ambitionierten Ziele gesetzt hat. Wir werden ja heute auch noch drüber sprechen, wie sinnvoll ist das, auf 100% Reduzierung zu gehen oder ob erstmal Zwischenschritte sinnvoll sind, die sehr wirtschaftlich sind, weil die letzten 20% Reduktion kosten Unsummen an Geld. Und da ist Deutschland schon weit vorn in diesen Zielen. Könnte ja auch ein Vorbild sein für die ganze Welt, wenn wir damit erfolgreich sind.
Die Frage werden wir mit Sicherheit noch beantworten oder zumindest werde ich diese Frage stellen, ob wir das sein werden.
Nicht vergessen.
CO2, lassen Sie uns mal bitte darüber reden. Was muss man denn über CO2 wissen und welchen Einfluss hat es denn auf den Klimawandel?
Genau, CO2 gilt als Klimagas. Das heißt, wenn die Konzentration steigt, ist eigentlich wissenschaftlich ganz klar nachgewiesen, dass sich das Klima negativ verändert, dass es also zur Erderwärmung beiträgt, die Umweltbedingungen für uns Menschen verändert zum Negativen. Und was muss man wissen über CO2? Also vielleicht auch mal so interessant, die Zusammensetzung der Luft in der Atmosphäre. Also größtenteils ist es Stickstoff, dann der Sauerstoff, ein paar Spurengase, Argon. Und CO2 macht ungefähr 0,04% an der Luft in der Atmosphäre aus. Das ist der Anteil an CO2. Jetzt kann man sich nochmal angucken, was emittiert alles CO2, also die Menschen natürlich mit ihrem Verhalten, die Natur aber auch. Und wenn man jetzt die gesamten CO2-Emissionen dieser Welt anschaut, ist auch interessant, so sind 95% der CO2-Emissionen von der Natur selbst. Und der Mensch, menschengemacht, 5%, was noch dazu kommt. Das klingt erstmal sehr brutal. Die 95%, die die Natur selber ausstößt, sind nicht das Problem, weil etwa die gleiche Summe wieder aufgenommen wird in den Weltmeeren, in den Böden durch die Pflanzen, Photosynthese und so weiter. Also diese 95% sind in einem sensiblen Gleichgewicht. Und jetzt kommen die 5% dazu vom Menschen. Und alles, was dazukommt, bringt eben diese Erde auch aus dem Gleichgewicht. Das ist auch relativ klar. Also der menschengemachte Klimawandel, wie er so beschrieben wird. Und jetzt, wenn man sich mal diese 5% anschaut, wer ist da sozusagen Hauptverursacher der CO2-Emissionen weltweit, dann ist ganz vorn China mit 30% Anteil, also an diesen 5%. Also China liegt mit 30% ganz weit vorn, gefolgt von den USA etwa mit 14%, ist alles gerundet aufs Prozent. Dann kommt Indien mit 7%, Russland mit 5% und Deutschland liegt ungefähr bei 2%. Also Deutschland hat weltweit einen Anteil an dem menschengemachten Teil des CO2-Ausstoßes, der Emissionen, von 2%. Jetzt muss man eben überlegen, man weiß ungefähr, was die CO2-Vermeidung kostet in Deutschland. Die ist in Deutschland recht teuer. Das hängt natürlich mit unserem sehr hohen Lebensstandard auch zusammen und mit den bereits sehr stark reduzierten CO2-Emissionen seit 1990. Je weiter man Richtung Null kommt, umso schwieriger und umso teurer wird's. Und mal zum Vergleich, also eine Tonne CO2-Vermeidung in Deutschland kostet im Vergleich zur Tonne CO2-Vermeidung in Entwicklungsländern 3 bis 10 Mal so viel. Und darüber werden wir auch sprechen, dass im Prinzip am Ende Geld immer eine limitierte Ressource ist. Und wenn man eben viel tun will für die Umwelt, muss man überlegen, wo setzt man dieses Geld am wirkungsvollsten ein. Also es geht um die Effektivität, könnte man sagen, dass man erstmal überlegt, was sind die richtigen Dinge zu tun. Und dann kann man über Effizienz sprechen und sagen, diese richtigen Dinge, die ich mir vorher aus Effektivitätsüberlegungen ausgedacht habe, die kann ich dann mit hoher Effizienz, also dem Wirkungsgrad, umsetzen und tun. Das ist mal so ein bisschen der Überblick: CO2-Anteil an der Luft. Wer ist Hauptverursacher? Wie viel macht die Natur? Wie viel nimmt sie selber wieder auf? Wie verteilt sich das Ganze? Und welcher Anteil liegt hier in Deutschland, den man praktisch heben kann, das Potenzial?
Ich versuche das mal in eine für mich laienhafte, einfache Rechnung zu übertragen. Bedeutet, für 10 Geldeinheiten kann ich in Deutschland 5 Einheiten CO2 sparen und könnte für die gleichen 10 Geldeinheiten in einem Entwicklungsland 50 Einheiten CO2 einsparen. Kann man das so reduziert zusammenfassen?
Ja, genau. Also 3- bis 10-fach, manche sagen auch 20-fach, also da gehen die Angaben sehr auseinander. Aber es ist im Prinzip in den Entwicklungsländern mit viel weniger Geld viel mehr CO2 einzusparen.
Und die Schwierigkeit besteht dann wahrscheinlich darin, in der Politik jetzt zu sagen, wenn wir das Geld woanders investieren, gibt es natürlich einen Aufschrei in der Bevölkerung. Kann ja nicht sein, dass ihr deutsches Geld in der Welt investiert wird, um woanders CO2 einzusparen. Andererseits, wenn wir es hier bei uns machen, heißt das, ist ja super unlogisch und ineffizient. Das ist ja so eine kleine Zwickmühle, in der man sich ja wahrscheinlich befindet.
Eigentlich ist klar, das werden wir dann an den Zahlen auch sehen, wenn wir das machen, in Deutschland auf Null zu gehen, wird es nur über Verarmung gehen. Das kann man an den Zahlen sehen. Und wenn dann eben der Effekt sehr klein ist, ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Das Investieren im Ausland in Entwicklungsländer ist auch nicht einfach, da die Gelder oft nicht an der richtigen Stelle ankommen. Es gab ja letztlich den großen Aufschrei, wo man so grüne Investitionen in China geprüft hat und hat festgestellt, 80% dieser Investitionen waren Fake-Investitionen. Also die sind überhaupt nicht angekommen, die sind in dunklen Kanälen verschwunden. Das ist natürlich die Schwierigkeit, dann in Entwicklungsländern zu investieren in einer Art und Weise, damit das Geld auch wirken kann fürs Klima und nicht vorher in irgendwelchen Kanälen und dunklen Geschäftsmodellen verschwindet. Also es ist beides nicht einfach, aber es ist völlig klar, dass es bei uns eben sehr, sehr teuer ist, die Tonne CO2 zu vermeiden und in anderen Ländern sehr günstig ist. Ne? Und sollte Geld unbegrenzt da sein, dann spielt das keine Rolle. Aber ich gehe mal davon aus, dass das begrenzt ist und dann müssen wir wirklich überlegen, wie wir es effektiv einsetzen können.
Angenommen, es wäre so, dass wir das hinkriegen und bilden 2% von des CO2-Ausstoßes und reduzieren den. Das heißt, wir würden ja insgesamt einen kleinen Effekt haben, immerhin einen Effekt, aber einen kleinen. Hätte das tatsächlich irgendeine Auswirkung, wenn wir es alleine machen würden und sonst keiner?
Also da ist man sich relativ einig in der Wissenschaftswelt, wenn nur Deutschland seine Klimaausstöße reduziert, das sind diese 2%, ändert sich am Klima gar nichts. Und das zeigt ja auch die Schlussfolgerung, den Klimawandel und die Reduzierung von CO2 kann man nur als globales Problem anpacken und global lösen. Man stellt sich vor, wir sind bei Null 2045, alle anderen machen nicht mit, dann verschlechtert sich das Klima weiterhin, aber wir sind arm. Ja, und das ist, denke ich, kann nicht der Weg sein. Und ich glaube, da muss man sich auch mal ein bisschen von Ideologie entfernen. Ein Effekt würde eintreten, wenn jetzt Deutschland auf Null geht und wäre 2045 wirtschaftlich extrem erfolgreich, dann könnte man sagen, gut, dann hätte das den Effekt, dass andere sagen, das wollen wir auch. Ne, die haben, sind auf Null gegangen und das Land blüht auf, der Wohlstand wächst, alle sind sozial abgesichert. Ne? Es passiert aber leider das Gegenteil. Ich bin ja weltweit sehr, sehr viel unterwegs und im Prinzip höre ich auf allen Tagungen und Konferenzen, macht's ja nicht so wie in Deutschland, weil dort geht's mit dieser Art und Weise der Strategie wirtschaftlich komplett bergab. Das höre ich also egal USA, Taiwan, Australien, Indonesien, egal wo ich bin, auch Indien, dort habe ich viele Kontakte, die sagen, also macht was, aber macht's ja nicht so wie Deutschland.
Der Klimawandel insgesamt, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich muss hier betonen, dass ich natürlich absoluter Laie bin, wird ja mit Computersimulationen in irgendeiner Form berechnet. Das sind ja nicht irgendwie Philosophen, die sich in den Raum setzen und drüber nachdenken, wie ist es in 30, 40, 100 Jahren, sondern das sind ja Simulationen in einem ganz großem Stil. Da müssen ja Datenmengen und Eventualitäten reingerechnet werden. Das ist ja nicht nachzuvollziehen für einen einfachen Menschen. Wie belastbar ist das denn aus Ihrer Sicht, diese Simulation im Bereich Klimawandel?
Also ich bin selber jetzt kein Klimaforscher und mache auch diese Art der Simulation nicht. Aber wir sind natürlich erfahren mit dynamischen Gebäudesimulationen, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und da haben wir mit 100 bis 200 Parametern zu tun, also wie sich Menschen verhalten, wie Technik läuft, die Baustoffe, die Dämmwerte, Fenster, wie viel Licht geht da durch, passive Gewinne und. Und allein bei diesen bis zu 200 Parametern dynamischen Gebäudesimulation haben wir 20 Jahre Erfahrung gebraucht, um wirklich punktgenaue Vorhersagen zu treffen. Wie viel wird so ein hochgradig energieautarkes Gebäude noch an Energie aus dem Stromnetz beziehen? Also da brauchen Sie 20 Jahre Erfahrung. Wenn wir jetzt in die Klimasimulation reingehen, geht es um tausende Randbedingungen, und die werden eigentlich immer mehr, weil man immer mehr Erkenntnisse sammelt, was alles auch noch einen Einfluss hat. Und die Basis dieser Klimasimulation ist ja die Chaostheorie. Ne? Und das kennt man ja, wenn tausende Randbedingungen in dem Moment übereinstimmen, dann kann ein Flügelschlag eines Schmetterlings die Wetterlage zum Umsturz bringen. Ja, das kennt man. Und das sind wirklich hochkomplexe Angelegenheiten. Die werden besser jetzt mit der Rechnerleistung natürlich und mit den Erkenntnissen. Ich habe sehr viele Freunde, die Klimaforscher sind. Und wenn ich mit denen dann abends am Biertisch sitze oder am Tresen und rede mit denen nochmal und sagt mal, ich mache auch Computersimulationen mit 200 Randbedingungen, ihr habt viele tausend Randbedingungen und müsst über 100, 200, 300 Jahre Vorhersagen treffen, sag mal, wie sicher seid ihr euch eigentlich? Und am Biertresen, wenn wir Bier zusammen trinken, kommt eigentlich immer die Aussage, eigentlich sind wir uns unsicher, ob die Ergebnisse langfristig wirklich die Realität abbilden. Also ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Und deswegen sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein mit Aussagen, die eben die Zukunft betreffen. Und man sieht das, die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die ja jetzt auch in Ungnade gefallen ist, aber die wirklich viele Jahre aktiv und sehr engagiert für die Umwelt auch gekämpft hat, die hat regelmäßig ihre Posts wieder gelöscht, wo sie behauptet hat, dass in wenigen Jahren die Polkappen abgeschmolzen sind. Ja? Und die Gefahr besteht eben, dass dann die Realität einen einholt und dass man dann unglaubwürdig wird. Und gleichzeitig muss man ja auch mal sagen, ja, ich denke, wir wären besser in diesen Simulationen. Im Moment bin ich mir unsicher, ob die wirklich langfristig belastbar sind. Und man muss ja auch mal ein bisschen in die Geschichte reingucken. Wir haben jetzt die Eiskernbohrung. Also wir wissen, dass es immer schon Kalt- und Warmphasen gegeben hat. Und dass die Menschen anscheinend sich auch damit irgendwie engagiert haben. Ich bin ja so ein Archäologie-Freak. Und wenn man jetzt sagt, in den Alpen schmelzen die Gletscher ab und die Archäologen entdecken dort plötzlich alte römische Straßen und Ansiedlungen, dann ist doch logisch, dass das schon mal abgeschmolzen war und dass die Menschen trotzdem sich angepasst haben und weitergelebt haben. Das, was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass eben damals ja der Mensch noch keine fossilen Energien in so einem Umfang genutzt hat wie heute. Also man hat Holz verbrannt und so weiter, aber das hat keine große Rolle gespielt und trotzdem sich das Klima eben verändert hat. Das heißt, es gibt auch natürliche Prozesse, die auch mit Sonnenaktivitäten zu tun haben, die anscheinend große Klimaschwankungen verursacht haben. Und wir müssen uns jetzt rantasten. Ich glaube, wir sind da noch sehr im Nebel und müssen schauen, dass wir die Programme noch besser füttern, dass die Rechnerleistung zunimmt, um solche Vorhersagen zu treffen. Was klar ist, die Natur ist ein sehr sensibles Gleichgewicht Und wenn wir CO2 in Größenordnung dort reinbringen zusätzlich zu dem, was die Natur selber aufnehmen kann, hat das auf alle Fälle Auswirkungen. Also ich glaube schon an den menschengemachten Klimawandel. Wie stark die Auswirkungen sind und was sinnvolle Gegenstrategien sind, da bin ich mir relativ unsicher. Und ich denke, wenn die Klimaforscher das auch zwar nur am Biertisch sagen, hat sich das eigentlich auch bestätigt, was ich da denke.
Was ich mir vorstelle, wenn es jetzt diese tausenden Messpunkte gibt oder Daten, die ich benötige in dieser Computersimulation. Und ich meine mal, irgendwie sowas gelesen zu haben, ist jetzt bitte nicht drauf festnageln auf die Zahlen, aber wenn ich irgendwie eine Strecke von 1000 Kilometern geradeaus fahren möchte und ich vertue mich um irgendwie 0,1 Grad oder irgendwie sowas, also wirklich eine verschwindend kleine Zahl und fahre diese 1000 Kilometer lang, dass ich irgendwie um 30 Kilometer am Ziel vorbeifahre. Also auf so eine lange Sicht reicht ja nur eine klitzekleine falsche Berechnung oder Vorhersage oder Prognose und es ist völlig aus den Angeln gehoben. Und wenn Sie jetzt sagen, da geht es um tausende Simulationspunkte, tausende Daten über einen langen Zeitraum, das ist schon schwierig. So möchte ich es formulieren. Das ist schon schwierig, das vorherzusagen.
Also ich denke, das ist stark fehlerbehaftet. Wir können nicht einschätzen, wie groß die Fehler sind. Und vor allen Dingen können wir eben nicht einschätzen, was passiert, wenn wir in kürzester Zeit auf CO2-Null sind. Ändert sich denn dann das Klima wirklich? Oder dauert es 300 Jahre, ehe dann erst was passiert? Würde ja bedeuten, wir müssten uns dann trotzdem um Anpassungsstrategien, da werden wir dann noch drüber sprechen, kümmern. Weil ob wir jetzt viel oder wenig CO2 ausstoßen, es gibt praktisch keine kurzfristige Klimaveränderung. Ne? Das habe ich auch schon mal gehört, dass also wenn wir heute in der ganzen Welt auf CO2-Null wären, was nur eine theoretische Annahme ist, dann würde sich das Klima 50 Jahre lang weiter verschlechtern. Also so eine Nachlaufzeit hat das. Ne? Und deswegen ist es schon wichtig, diese Balance zu bringen, sagen wir tun, was möglich ist, CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber weniger mit diesem Panikmodus, weil dort die Menschen sich zurückziehen. Also gibt jetzt viele Umfragen, wo man Menschen gefragt hat, sind sie bereit, in Klimaschutz zu investieren und nachhaltig sich zu verhalten, sich einzuschränken und viel Geld dafür auszugeben, um ihren Abdruck zu reduzieren. Und da war eigentlich mehrheitlich immer die Meinung, nein, man hat eigentlich keine Lust mehr auf das Thema, weil es eben mit viel zu viel Ideologie, mit Druck, mit Zwang, mit angedrohten Strafen und mit viel Angst machen zusammenhängt, ne? Und wenn man Menschen Angst macht, ziehen sie sich zurück und investieren gar nicht. Und das muss sich dringendst ändern. Also wir brauchen eigentlich eher neue Geschäftsmodelle, wo Firmen Geld machen können, Gewinne machen können, auch gerne viel Gewinne machen können mit ökologischen Dingen. Und ich glaube, das würde viel, viel mehr verändern. Also wenn man das Geld in eine ökologische Richtung lenkt und dort auch Gewinne gemacht werden, dann hätte man in kürzester Zeit diese positiven Veränderungen. Und das ist eher so mein Ansatz. Und es ist ja auch sinnvoll, diese fossilen Energien nicht zu verbrennen. Nicht allein nur wegen dem sich verschlechternden Klima, sondern weil fossile Rohstoffe ja, also fossile Energien, Gas, Kohle, Öl, das sind Rohstoffe für die Zukunft. Und wenn wir heute noch nicht aus Sonnenlicht Kunststoffe herstellen können, dann ist es doch sinnvoll, dieses Öl oder diese Kohle in der Erde zu lassen für die kommenden Generationen, damit die eine Rohstoffbasis haben für Dinge, die wir eben im Moment noch nicht ersetzen können. Das ist für mich ein viel höheres Motiv und Antriebskraft als rein dieses Thema Klimawandel.
Ich würde gerne mal zwei Rechnungen gegenüberstellen, die mir jetzt in deinem Kopf herumschweben. Erstmal, was kosten uns Klimaschäden bis 2045 hier in Deutschland versus was kostet es uns, Deutschland bis 2045 CO2-neutral zu machen? Gibt es da Berechnungen?
Das ist eine sehr, sehr schlaue Frage und auch heiß diskutiert. Die mache ich auch immer mit meinen Studenten. Das ist auch immer so witzig. Also wir haben sehr viel kritische Diskussionen. Und aus den Diskussionen mache ich auch immer Aufgabenstellungen, ne, damit man zur Selbsterkenntnis kommt. Und ich denke, das, was man allgemein wirklich 24 Stunden gehört hat aus den etablierten Medien, ist, dass im Prinzip die Klimaschäden in Deutschland bis 2045 uns viel teurer zu gestehen kommen, als wenn wir bis 2045 investieren, um CO2 neutral zu werden. Das hat man eigentlich immer gehört überall und es gab ja auch noch nie so richtige Zahlen. Und jetzt kommen die Zahlen auf den Tisch und jetzt wird es spannend. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, die Klimaschäden. Das heißt, das machen meistens Versicherungen, Schäden in der Landwirtschaft, gesundheitliche Schäden. Also da wird alles addiert, was passieren kann bei verschiedenen Grad Celsius Durchschnittstemperaturen, die 2045 eintreten. Ja, gibt so drei verschiedene Szenarien, also ein Best-Case-Fall, irgendwie nur 1,5 Grad, kann man sich eh schon verabschieden davon, und dann irgendwie geht's hoch 2,5, 3,5 und so weiter. Im besten Fall, also dass sich das Klima nur wenig erwärmt in Deutschland im Jahresdurchschnitt, liegen die Klimaschäden etwa bei 290 Milliarden Euro bis 2045. Im schlechtesten Fall, wovon ich eher mal ausgehen würde, weil das Klima verändert sich schon dramatisch schnell negativ, liegen die Klimaschäden in Deutschland bis 2045 bei 900 Milliarden Euro. Das sind immense Zahlen, immense Schäden. Und ich habe da absolutes Verständnis und sage, das wollen wir eigentlich vermeiden. Also die Zahlen sind eigentlich schon länger bekannt. Und jetzt gab es aber lange Zeit eigentlich noch keine Zahlen, was kostet es Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Und da geht es ja nicht nur um Energie, da geht es um das Bauen von Wohnungen, da geht es um Landwirtschaft, da geht es um die Medizin, um künstliche Intelligenz, ne? Da wird ja auch viel Energie gebraucht und so weiter. Und die Zahlen sind mir zumindest persönlich erst seit diesem Jahr bekannt. PricewaterhouseCoopers hat da jetzt erste Schätzungen gemacht und da muss ich dazu sagen, die ersten Schätzungen, die werden dann in der Praxis weit übertroffen. Das kennt man vom Berliner Flughafen, vom Stuttgart 21 und. Aber die ersten Schätzungen liegen je nach Szenario bei 8 bis 9,4 Billionen Euro. Also das müsste man aufbringen in Deutschland, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Aus der Erfahrung von solchen Schätzungen und Realitäten würde ich mal ausgehen davon, dass das Doppelte kosten wird. Und jetzt kann man sagen, so viel Gelddruckmaschinen kann man gar nicht aufbauen. Also es ist völlig klar, wenn wir das machen wollen bis 2045, dann geht das nur über Verarmung. Also das, ne, haben mehrere Wissenschaftler auch schon gesagt und ausgerechnet. Es ist also viel, viel teurer, CO2-neutral zu werden, als die Schäden. Das ist jetzt keine schöne Rechnung. Das soll ja auch nicht heißen, wir nehmen die Schäden einfach in Kauf, sondern soll mal die Dimensionen gegenüberstellen. Wir gehen mal davon aus, dass Deutschland diese 9 Billionen Euro oder mehr aufbringen kann bis 2045 und den CO2-Ausstoß auf Null bringt. Ne, dann geht es nur über Verarmung. Und mal angenommen, wir erreichen dieses Ziel und haben 2045 keine CO2-Emissionen mehr. Also von 2% gehen wir auf 0. Mal angenommen, die anderen Länder, USA, China, Indien, Russland, machen alle nicht mit. Dann verändert sich das Klima rasant weiter im negativen Sinne. Deutschland ist verarmt und wir haben überhaupt keine Mittel mehr zur Verfügung, um uns anzupassen. Na, da werden wir ja dann auch noch drüber sprechen, Landwirtschaft, Gebäude, vom Heizen zum Kühlen. Also es sind ja ganz viele Sachen. Wenn sich die anderen Länder aber in der Zeit, also nicht ums Klima kümmern, aber anpassen, das Geld in Anpassungsstrategien stecken, dann sind die vor uns, wirtschaftlich, im Wettbewerb, ne, in der Leistungsfähigkeit, im Sozialen, in allen Bereichen. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe, dass wir eben auf die 100%-Lösung, also koste es, was es wolle, setzen. Und dann als Land wirtschaftlich eigentlich den Bach runtergehen. Die Gefahr sehe ich ganz real. Und bei den Zahlen ist es eigentlich auch klar, dass es in die Richtung läuft.
Mir kommt so ein Gedanke auf, dass ich eigentlich persönlich nie so ein Fan davon bin, so stoisch, fast borniert zu sagen, man versucht mit aller Macht sowas durchzudrücken, wenn es zum Beispiel, Sie haben gerade eben das Thema künstliche Intelligenz angesprochen, jetzt wissen Sie, dass mich das Thema sehr interessiert und fasziniert und ich die Prognose aufstellen würde, dass wir da in 10, 15, 20 Jahren auf einem Niveau sind, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und beispielsweise zu sagen, okay, es würde vielleicht sogar ein bisschen mehr kosten an CO2, jetzt da rein in Innovation zu gehen, dann aber ein Werkzeug zu haben, was uns vielleicht viel, viel, viel bessere Lösungen, vielleicht auch bessere Simulationen liefert, als die jetzige Situation, ist ja etwas, was aus meiner Sicht Sinn ergibt, also so wie jetzt in der Wirtschaft Geld aufzunehmen, um zu investieren und mehr Geld zu machen, ne? Also im Grunde zu verbrauchen, um Lösungen zu finden, die uns besser helfen beim Einsparen, vielleicht auch weltweit Lösungen liefern. Ist das zu kurz gedacht oder teilen Sie das?
Nee, ist richtig. Nur jetzt wieder als Hobby-Archäologe geantwortet. Leider haben sich in den letzten paar tausend Jahren eben nie die besten Ideen rauskristallisiert oder sind umgesetzt worden, sondern immer nur die Dinge, die größte Lobby hinter sich hatten. Das ist eigentlich schon die halbe Antwort drauf. An sich wäre der Weg sehr sinnvoll mit künstlicher Intelligenz, weil dort könnte man dann genau solche Parametrierungen machen und könnte sagen, pass auf, das Klima verändert sich, hier sind die Messdaten, kümmert euch um die Wahrscheinlichkeiten, welche Szenarien eintreten könnten, kümmert euch um die Budgets der Länder, was kann welches Land zu welchem Preis mindern, was ist an Anpassungsstrategien erforderlich, um in einem Land wirklich auch bei veränderten Klimabedingungen wirtschaftlich zu bestehen, denn nur wenn man wirtschaftlich besteht, kann man auch das Soziale und das Ökologische und alles mit abdecken. Und dann würde die KI nämlich ein Optimum ermitteln und würde sagen, na gut, wir gehen bis 60% CO2-Reduzierung, nehmen die anderen Mittel, um Anpassungsstrategien zu machen, und vor allen Dingen ist es eben wichtig, was weiß ich, Häuser zu kühlen, Pflanzenarten anzubauen, die eben mit langen, trockenen Sommern zurechtkommen, um die Ernährung eben, was machen wir mit dem Wasser, wo kommt dann das Wasser her, wenn es trockener wird und so weiter. Also dafür wäre die KI bestens geeignet, weil die natürlich nicht ideologisch rangeht, sondern mit Zahlen, Daten, Fakten und Optimums findet.
Es gibt ja gerne mal diesen Effekt, dass man so ein bisschen Probleme auch wegschiebt. Ne? Also ich zum Beispiel fällt mir jetzt das Thema auch Atomkraft ein. Ne? Zu sagen, Deutschland alles abschalten und dann, das ist jetzt sehr vielleicht ein bisschen populistisch, die Aussage, der Gedanke, aber dann stehen halt 3 Kilometer hinter der Grenze, stehen dann halt Atomkraftwerke. Und die Frage ist halt, ja, Ziel erreicht sozusagen, aber ist das wirklich im Sinne des Erfinders? Ne? Ich würde das mal als so ein Wegschiebe- oder Verlagerungseffekt mal bezeichnen. Kann das hier auch passieren, dass wir sagen, Deutschland alles auf Null? Dafür wird in anderen Ländern extrem hochgefahren, weil wir trotzdem in irgendeiner Form noch ja, Dinge benötigen, die wir halt hier auf Null gefahren haben, die dann woanders halt hochgehen. Wie sehen Sie das? Gibt es da Verlagerungseffekte und werden die auftreten?
Absolut. Also ich bin nicht begeistert, dass man die Atomkraftwerke abschaltet, obwohl ich ein Atomkraftgegner bin. Aber sie sind zu zeitig abgeschalten worden, weil die waren einer der modernsten Bautypen. Sie waren bezahlt größtenteils, ne? Und hätten natürlich die CO2-Reduktionsziele von Deutschland beflügelt, ganz, ganz klar. Jetzt zur Frage Verlagerungseffekte. Also wenn Sie in Deutschland zum Beispiel die Industrie oder jetzt auch in ganz Europa unter Druck setzen, die CO2-emittierende Industrie, chemische Industrie, Stahlwerke und so weiter, also als Firmen, die viel CO2 ausstoßen und mit hohen CO2-Kosten belasten, dann stellen sie ihren Betrieb ein. Könnte man sagen, okay, wunderbar, CO2 reduziert. Und jetzt denken wir daran, das CO2-Problem kann man nur global lösen. Ne? CO2 macht ja nicht an Ländergrenzen Halt. Jetzt hört ja die Industrie nicht einfach auf zu produzieren, sondern die verlagert sich, die geht weg. Und das sehen wir jetzt in Größenordnung, chemische Industrie, Stahlindustrie. Die gehen jetzt in die USA zum Beispiel und produzieren dort weiter. Das heißt, das CO2, was erst in Deutschland produziert wurde oder emittiert wurde, wird in den USA dann emittiert und in der Regel auch sogar noch mehr, weil dort die Umweltgesetzgebungen schlechter sind als in Deutschland. Das heißt, wir verlagern das Problem in die USA und dort kommt am Ende sogar mehr CO2 raus als vorher hier in Deutschland. Das ist ein Verlagerungseffekt, das heißt, der Umwelt ist überhaupt nicht gedient. Gibt auch andere Verlagerungseffekte. Die Welt wächst, Wachstum, Menschen nehmen zu, der Wohlstand nimmt zu. Und damit ist automatisch, das sieht man in den letzten Jahren, massiv der CO2-Ausstoß auch gestiegen. Wenn wir jetzt mal auf Europa schauen, Europa hat, glaube ich, ungefähr einen Anteil von 9,5% an den CO2-Ausstößen. Und in Europa hat man von 1990 bis 2020 den CO2-Ausstoß um 1/3 reduziert, weil man wirklich Gesetze verschärft hat, sich sehr stark engagiert hat, viel investiert hat in den Umweltschutz. Im gleichen Zeitraum ist der CO2-Ausstoß weltweit um 2/3 gestiegen. Dieses CO2-Problem oder Klimawandelproblem nur in Deutschland, Europa anzupacken, ergibt überhaupt keinen Sinn. Das muss wirklich weltweit koordiniert gemacht werden. Es gibt eine einzige Ausnahme, wenn eben Europa oder Deutschland extrem wirtschaftlich erfolgreich ist. Also wenn alle aufgucken, sagen wir, sind die Exportnation, was wir ja mal waren, ne? Hier entstehen Arbeitsplätze, viele Patente und Produkte werden entwickelt. Der Wohlstand ist da, gute Löhne werden gezahlt. Es haben alle eine Wohnung, es ist sicher in dem Land und das Sozialsystem ist super top. Die Renten können steigen und so weiter. Ich glaube, dann würden andere Länder mitziehen. Ne? Das hatte ich ja schon gesagt, dass genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, es wirkt zusätzlich noch abschreckend für andere Länder, da reinzugehen. Und vielleicht noch ein Verlagerungseffekt, also wenn Europa praktisch keine fossilen Energien mehr verwenden würde bis 2045, mal angenommen, dann würde ja der Bedarf an fossilen Energien nachlassen, zurückgehen. Dadurch geht der Preis auch zurück. Und wenn der Preis weltweit für fossile Energien runtergeht, steigt der Verbrauch. Also auch das ist eine Verlagerungsstrategie, wo man zwar hier was einspart, aber weltweit am Ende dafür sorgt, dass mehr verbraucht wird. Diese Verlagerungseffekte werden nie angesprochen, die ignoriert man einfach und deswegen wird die ganze Strategie, die man jetzt anwendet, eben auch nicht erfolgreich sein.
Herr Lockerfeld, ich habe die ganze Zeit diese Zahl im Kopf, 9 Billionen Euro und das ist wahrscheinlich noch nicht die finale Zahl. Jetzt haben wir einen Jahreshaushalt in Deutschland, glaube ich, knapp von 500 Milliarden. Bis 2045, wir nehmen den Podcast hier im Juni 2025 auf, haben wir noch 20 Jahre. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, reden wir von 18, 19 mal den kompletten Jahreshaushalt von Deutschland, den die ganze Nummer kostet. Rein von nur diese Zahlen betrachtet, würde ich sagen, ist es ja völlig illusorisch, dass das geht. Und deshalb meine Frage: Vollständige Klimaneutralität in Deutschland bis 2045, ist das realistisch oder ist diese kleine Bierdeckelrechnung, die ich gerade gemacht habe, ein Zeichen dafür, dass das völlig utopisch ist? Oder wo ist der Fehler in dem Gedanken?
Also Klimaneutralität bis 2045 in allen Sektoren halte ich für völlig unrealistisch. Ne? Auch wenn ich wirklich ein starker Kämpfer bin für die Umwelt und ich liebe es, Solaranlagen in den Markt zu bringen, autarke Häuser. Aber die Realität wird uns da einholen. Das sind völlig unrealistische Zahlen. Man kennt das ja vom Pareto-Prinzip, ne? 80-20. Man weiß so, die ersten 80%, das ist irgendwo zu schaffen. Und die letzten 20% kosten nochmal so viel wie die ersten 80%. Das weiß man eigentlich. Natürlich sind solche Ziele eben schön, um Wählerstimmen, ne? Um politisch gute Stimmung zu machen. Es weiß ja sowieso jeder Verantwortliche in der Politik, dass er in 4 Jahren dafür nicht mehr gerade stehen muss und schon gar nicht 2045. Ne? Deswegen ist es auch schwierig, wenn man jetzt so Dinge wie Klimaschutz ins Grundgesetz reingeschrieben hat, das hat man ja gemacht und jetzt immer klagt, auch wenn jetzt sozusagen das Geld ausgeht und man eigentlich nicht mehr leisten kann, um noch mehr in Umweltschutz zu investieren, Stichwort 9 Billionen Euro, kann der Staat immer verklagt werden, weil das jetzt im Grundgesetz drin steht. Ne? Also ich halte das für eine ganz schwierige Kiste und das wird eher zu Überwerfungen führen, weil die Bevölkerung wird ja nicht mitmachen. Also wer will schon freiwillig verarmen, um diese 2% wegzubekommen, wo alle anderen ja nicht mitmachen. Ne? Also die großen Emittenten meine ich jetzt. Also das wird auch zu Verwerfungen geben, zu sozialen Spannungen, ganz klar. Und ich halte das für völlig unrealistisch und gehe auch damit nicht mit diesen Zielen. Ne? Also ich würde sagen, das muss man jetzt neu berechnen. Was ist möglich? Wie viele Reserven haben wir mit Geld in den nächsten Jahren? Und was auch bei den Wissenschaftlern immer mehr nach oben kommt und klar wird, ist, man muss beides machen. Man muss mit dem Geld CO2 reduzieren, was möglich ist. Dort würde ich immer erstmal die tiefhängenden Früchte ernten. Und dann muss man sich dringend drum kümmern, in die Anpassungsstrategien zu gehen. Ja, denn wenn wir im Sommer schwitzen und tausende Menschen sterben, weil sie vom Kreislauf her das nicht mehr ertragen können in überhitzten Häusern, wenn wir nichts mehr zu essen haben, weil die Pflanzen, die wir bisher anbauen, eben in Zukunft nicht mehr Erträge abwerfen, wenn wir 9 Monate trockene Sommer haben. Also da kommen Szenarien auf uns zu, die will keiner wirklich haben. Und über die müssen wir sprechen, das müssen wir ansprechen, damit es Korrekturen gibt in Zukunft. Denn die sind jetzt dringend erforderlich.
Das Gute ist, Herr Professor Lockerfeld, ich kenne Sie ja jetzt auch ein paar Monde schon, diese Anpassungsmaßnahmen, dafür sind Sie ja aus meiner Sicht ein prädestinierter Ansprechpartner. Man nennt Sie ja nicht umsonst den Denkwandler. Und dieser Podcast heißt ja nicht nur umsonst so, sondern wir wollen natürlich hier Lösungen präsentieren. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich Sie. Ne? Ich werde die Frage stellen. Sie werden, wie ich Sie kenne, Ideen, Lösungen haben, die ja mit Sicherheit spannend sind und auf die ich mich sehr freue. Aber jetzt kommt der Cliffhanger. Das werden wir nicht heute machen, sondern hier werden wir jetzt erstmal einen kleinen Vlog reinhauen und sagen, das war's für diese Folge. An Sie da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja ein hochkomplexes, spannendes, aber auch vor allem emotionales Thema, weil es uns alle betrifft in vielerlei Hinsicht. Erstmal betrifft es unsere Familie, unsere Nachfahren, Kinder, Enkel. Es betrifft aber auch unseren eigenen Wohlstand, unsere eigene Zukunft. Und da haben Sie mit Sicherheit Fragen oder Ängste oder Ideen. Und wir würden Sie gerne einladen, die einfach mal zu kommunizieren. Professor Timo Lockefeld finden Sie auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Wenn Sie diesen Podcast hier gehört haben, waren Sie wahrscheinlich auf einem Kanal, haben das gesehen, draufgeklickt. Kommentieren Sie gerne, schreiben Sie gerne mal eine Nachricht. Wir werden das natürlich filtern, uns anschauen und dann in der nächsten Folge auch gerne drauf eingehen. Wenn Sie Ideen haben, wenn Sie irgendwas ganz anders sehen, wenn Sie Wünsche haben, Kritik haben, wir versuchen das alles mal zu sichten und Fragen, viele, viele Fragen zu beantworten und reden dann in der nächsten Folge mit Sicherheit auch über Anpassungsmaßnahmen. Was gibt es für Alternativen? Was hat der Denkwandler für Ideen im Kopf? Da freuen wir uns drauf. Herr Professor Lockefeld, ich danke Ihnen recht herzlich und freue mich wirklich wie ein kleines Kind auf die tollen Vorschläge, die nächstes Mal kommen.
Vielen Dank und allen Zuhörern noch eine schöne Woche.
Tschüss.